Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Heute mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Es sind fast 1000 Kilometer von Kharkiv in der Ostukraine, wo fast täglich russische Drohnen und Raketen einschlagen, bis nach Lemberg im Westen der Ukraine. Eine Distanz, die in gewisser Weise schützt. Luftangriffe gibt es in der Region deutlich seltener. Ein wirklich sicheres Leben kann man aber auch in der Westukraine nicht führen, zumal auch dort ein großer Teil der Energieinfrastruktur zerstört ist. Darauf verweist einer unserer Kommentatoren in dieser Sendung, der sich mit einem Vorstoß von Alexander Dobrindt aus dieser Woche auseinandersetzt. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag hatte da gefordert, nicht arbeitende Ukrainer in, Zitat, sichere Gebiete der Westukraine auszuweisen. In einem anderen Kommentar klingt ein Satz des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn durch, den viele wahrscheinlich noch in Erinnerung haben.
Wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
Ganz so milde waren die Kollegen der anderen Parteien mit ihm nicht in dieser Woche im Bundestag. Da musste sich Jens Spahn erklären, wegen eines milliardenteuren Maskeneinkaufs. Und nicht nur da ist die Aufarbeitung im Gange. Viele in der Politik, auch in der Bundesregierung, befürworten einen Bürgerrat zur Aufarbeitung der Corona-Politik. Verzeihen können, das sollte nicht die einzige Lehre sein. Dazu auch gleich ein Kommentar, hier in den Themen der Woche. In unserem ersten Kommentar geht es aber zunächst um die politische Arbeit in Deutschland und was daraus folgt. Klingt erstmal ziemlich abstrakt. Konkret gesagt, das Vertrauen in Staat und Politik hat bei vielen Menschen gelitten in jüngster Zeit. Und oft sind Politiker selbst daran schuld, in der Regierung und in der Opposition. So sieht es Peter Stefan Herbst, der Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung.
In Zeiten aufgeheizter Diskussionen und verhärteter Fronten rund um Streitthemen wie Migration, Bürgergeld oder das gerade in Kraft getretene neue Staatsangehörigkeitsgesetz ist eine brisante Nachricht in dieser Woche nur wenig beachtet worden. 70% der Deutschen halten den Staat für überfordert. Nur 25% glauben daran, dass er seine Aufgaben erfüllen kann. Ein bitteres Ergebnis einer aktuellen und repräsentativen Bürgerbefragung von Forsa für den Deutschen Beamtenbund. Das Vertrauen in die Fähigkeit des Staates, Aufgaben und Probleme zu bewältigen, hat einen neuen Tiefststand erreicht, der zu großer und grundsätzlicher Besorgnis führen muss. Ist doch aus der schon lange vorhandenen Parteienverdrossenheit als Ausdruck der Enttäuschung über etablierte politische Kräfte und aktuelle Politik offenkundig immer mehr auch eine generelle Unzufriedenheit mit dem politischen System und seinen Institutionen geworden. Dies gefährdet die Akzeptanz unserer demokratischen Grundordnung. Jenseits der tatsächlichen personellen oder finanziellen Überforderung des Staates, beispielsweise bei der Unterbringung von Flüchtlingen, der Schaffung von Wohnraum oder der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, dürfte auch schlechtes politisches Erwartungsmanagement das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Staat zusätzlich belasten. Vom gut gemeinten »Wir schaffen das« einer CDU-Kanzlerin Angela Merkel bis hin zu »Wir müssen endlich im großen Stil abschieben« ihres SPD-Nachfolgers Olaf Scholz sind viele politische Botschaften durch Überhöhung und Wiederholung zur Lehrformel geworden. Oft sind Politiker selbst schuld, wenn von ihnen und ihrer Politik unrealistische Ergebnisse erwartet werden. Haben sie doch genau das zuvor leichtfertig befeuert. Wenn geweckte Erwartungen unerfüllt bleiben oder klare Ankündigungen nicht oder unzureichend umgesetzt werden, führt dies zwangsläufig zu Verärgerung, Enttäuschungen und Unzufriedenheit. SPD und Grüne wollen bei Sozialleistungen tendenziell immer mehr verteilen, als von vielen Steuerzahlern akzeptiert wird, die dies finanzieren müssen. Wer beim Bürgergeld mehr Gerechtigkeit schaffen will, aber damit vor allem eine Debatte über die sich daraus ergebende Ungerechtigkeit entfacht, hat mindestens in der politischen Kommunikation versagt. Und wer wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr für Flüchtlinge aus der Ukraine thematisiert, lenkt von der wichtigen Kernfrage ab, warum so wenig Ukrainer in Deutschland arbeiten. Natürlich spielen hier das Bürgergeld und seine Höhe eine Rolle. Die unangemessene Rückkehrforderung von Dobrindt überlagert aber die sachliche Auseinandersetzung, die dringend geführt werden müsste. Die Union sollte auch als Opposition weniger überziehen. Das können andere noch stärker. Gefragt ist eine seriöse Alternative. Die Ampelparteien wären gut beraten, wenn sie sich weniger verzetteln, seltener streiten und besser erklären würden. Ihre Fehler zahlen vor allem auf das Konto der AfD ein und jetzt auch auf das des Bündnisses von Sarah Wagenknecht. Unter den AfD-Wählern halten übrigens laut der Forsa-Umfrage sogar 90% den Staat für überfordert. Alles hängt mit allem zusammen. Die etablierten Parteien sollten den Staat bei seinen Kernaufgaben stärken und nicht leichtfertig Versprechungen machen, die Staat und Steuerzahler überfordern.
Der Kommentar von Peter Stefan Herbst, Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung. Ich habe es eben schon erwähnt in dieser Sendung und auch im Kommentar klang es eben an. Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, hat in dieser Woche gefordert, nicht arbeitende Ukrainer in, Zitat, sichere Gebiete der Westukraine auszuweisen. Es folgten Kritik und einige Diskussionen. In der Ukraine ist die Lage seit Wochen weitgehend unverändert. Auch für Russland gab es zuletzt kaum Geländegewinne, auch wenn heute von russischen Erfolgen bei Bachmut die Rede ist. Schlagzeilen hat in dieser Woche eher ein größerer Gefangenenaustausch gemacht. Doch von sicheren Gebieten in der Ukraine zu sprechen, schwierig. Der Kommentar des ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy.
Wenn im Ausland darüber diskutiert wird, Geldzahlungen an Ukrainer zu kürzen, wie jüngst im Falle der Bürgergelddebatte in Deutschland, trifft das zu Hause auf unterschiedliche Reaktionen. Denn das Verhältnis zwischen den Ukrainern in sicheren anderen Ländern und den Menschen, die seit mehr als 850 Tagen stets unter russischen Bomben leben, ist oft angespannt und hängt zusätzlich stark von den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ab. Geflüchtete Mütter mit Kindern erhalten mehr Sympathien als Männer im wehrpflichtigen Alter, die die Ukraine nicht verlassen dürfen. Und so kann manch eine populistische, kaum umsetzbare Forderung aus dem Ausland bei einigen in der Ukraine sogar kurz für Beifall sorgen, was auch deutsche Politiker bei ihren Aussagen mitbedenken sollten. Denn zur russischen Strategie des langen Zermürbungskrieges gehört auch die gezielte Auszehrung der Gesellschaft. Zusätzliche Spannungen bei in der Praxis unrealistischen Angelegenheiten helfen nicht, die Einigkeit auf Dauer zu erhalten. Wenn gleichzeitig aber manche nicht-ukrainische Politiker davon reden, dass es in der Westukraine angeblich sichere Gebiete geben soll, in welche arbeitslose Ukrainer abgeschoben werden könnten, trifft das bei so gut wie allen Ukrainern auf wenig Verständnis. Zwar ist es in Lviv oder Ivano-Frankivsk zweifellos sicherer als in Charkiw und in Saporischschja. Doch was heißt sicher, wenn Russland seit Ende März wieder massiv die ukrainische Energieinfrastruktur im ganzen Land angreift und die Menschen schon jetzt die Hälfte des Tages ohne Strom verbringen müssen? Dabei ist es noch nicht mal Winter, dann sind noch heftigere Probleme zu erwarten. Debatten wie die über das Bürgergeld lenken auch ab von der Kriegssituation. Die Ukraine erlebt ohne Zweifel eine der kompliziertesten Phasen in diesem Krieg, doch die Lage ist alles andere als katastrophal. Russland behält zwar die Initiative an der Front seit Oktober, erzielt aber keine atemberaubenden Frontdurchbrüche. Die Mobilisierung betrifft im Abwehrkrieg gegen das größte Land der Welt mit der Zeit natürlicherweise immer mehr Menschen ohne Militärhintergrund. Auf die unvermeidliche Erhöhung der Stromtarife werden ebenso unvermeidliche Steuererhöhungen folgen. Und die gesamte Strategie lautet, durchhalten, bis die Munitionsproduktion im Westen hoffentlich Ende des Jahres das Niveau erreicht, um Russlands Vorrücken im nächsten Jahr zumindest zu stoppen. In Zeiten wie diesen sind Zeichen der langfristigen Unterstützung der Ukraine wichtiger denn je, zumal die Krise im US-Kongress ohnehin viel zu lange gedauert hat. In dieser Hinsicht gab es zuletzt wichtige Erfolge, auch wenn Hilfe an Kiew in einem solchen Krieg wohl nie ausreichend sein wird. Die G7-Entscheidung etwa, die erlauben sollte, russische Zinsen für die Verteidigung der Ukraine einzusetzen, ist richtungsweisend. Statt dass den USA nun die NATO-Waffenhilfe für die Ukraine koordiniert, wird als Vorbereitung für den möglichen Wahlsieg Donald Trumps gesehen und ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Populistische Debatten über nicht umsetzbare Vorschläge, die zudem den Eindruck erwecken, als ob es in der Ukraine sichere Orte geben würde, bringen dagegen gerade jetzt niemanden weiter, nicht in Deutschland und auch nicht in der Ukraine.
Der Kommentar von Denis Trubezkoi. Und wir schließen nochmal den Bogen zum Vertrauen in den Staat, in staatliche Institutionen und die Regierung, von dem in unserem ersten Kommentar schon die Rede war. Viel Vertrauen ist in der Corona-Pandemie verloren gegangen und die Fehleinschätzungen und die einschneidenden Entscheidungen der Politik in dieser Zeit beschäftigen immer noch etliche Menschen. Ausgangssperren, Schulschließungen, Maskenpflicht im Freien, viele der Maßnahmen werden heute äußerst kritisch betrachtet. Bei den damals Verantwortlichen reichen die Reaktionen von Rechtfertigungen über Selbstkritik bis hin zu Entschuldigungen. Zur Aufarbeitung könnte nun ein Bürgerrat ins Leben gerufen werden, so wie ihn Kanzler Olaf Scholz und die Ampelfraktionen befürworten. Vor allem soll es auch eine Enquete-Kommission geben. Die Lehren aus der Corona-Pandemie, dazu der Kommentar von Arndt Reuning aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Wir fahren auf Sicht. So war es in den ersten Monaten der Pandemie oft zu hören. Die Situation entwickele sich dynamisch, hieß es seitens der Wissenschaft und der Politik, denn der Erreger war für manche Überraschung gut. Die Wissenschaft hat dabei in Rekordzeit geliefert, vom Protokoll für den ersten PCR-Test bis hin zum Impfstoff, der wohl so schnell entwickelt wurde wie keine andere Vakzine zuvor. Dieses Arbeiten unter Hochdruck läuft eigentlich dem etablierten Erkenntnisprozess zuwider. Während der Pandemie wurden täglich Hunderte von Vorabveröffentlichungen hochgeladen, die den akademischen Begutachtungsprozess nicht durchlaufen hatten. Und doch hinkten die Erkenntnisse immer hinterher. Die Politik musste trotzdem tagtäglich entscheiden, wie es mit den Maßnahmen weitergehen sollte. Auf Basis unvollständiger Informationen, keine leichte Aufgabe. Mittlerweile ist aber ein entspannter Blick zurück möglich, um dann vorwärtsgewandt die zukünftigen Herausforderungen ins Auge zu fassen. Um die Aufarbeitung der Pandemie führt deshalb kein Weg herum. Sicher, sollte in Zukunft erneut ein tödliches Virus über die Menschheit hereinbrechen, dann werden die Erkenntnisse zum SARS-Coronavirus 2 nur begrenzt hilfreich sein. Der nächste Pandemieerreger könnte ein Influenza-Virus sein, möglicherweise die Vogelgrippe, die zurzeit im US-amerikanischen Milchvieh jede Gelegenheit hat, sich auf Säugetiere anzupassen. Aber grundlegende Fragen zu unserem Umgang mit dem Coronavirus könnten helfen, falls wir uns noch einmal in solch einer Ausnahmesituation wiederfinden sollten. Dabei waren es nicht unbedingt die naturwissenschaftlichen Aspekte, um die am meisten gestritten wurde. Die Herausforderungen lagen eher im ethischen Bereich. Welchen Raum soll der Gesundheitsschutz bekommen, wenn er mit den Belangen der Wirtschaft kollidiert? Wie werden die finanziellen Lasten gerecht verteilt? Ist es wichtiger, die Kinder vor einer Ansteckung zu schützen oder vor psychischen Belastungen durch den Lockdown? Hier musste eine Güterabwägung getroffen werden. Nicht immer wurde die optimale Lösung gefunden, nicht immer gab es solch eine Lösung, denn sie ist abhängig von unseren Werten. In Zukunft sollten hier Sozialwissenschaftler und Psychologen in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Aber es muss auch eine Diskussion auf breiter gesellschaftlicher Basis stattfinden. Viel Vertrauen wurde in der Bevölkerung verspielt, dadurch, dass Entscheidungen nicht transparent begründet wurden. Dass nicht ausreichend kommuniziert wurde, dass sich politische Maßnahmen ändern, wenn sich ein neuer wissenschaftlicher Erkenntnisstand ergibt. Schließlich wird es zukünftig darum gehen, nicht nur die körperlichen Abwehrkräfte zu stärken, sondern das Immunsystem unserer Gesellschaft. Eine Ausnahmesituation wie die Pandemie lässt sich am besten bewältigen, wenn alle an einem Strang ziehen. Doch nicht zuletzt die Europawahl hat gezeigt, dass ein Riss durch Deutschland läuft. Kein gutes Zeichen für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Wir verlassen gerade die Phase des stabilen Wetters. Extremereignisse werden zunehmen. Überschwemmungen einerseits, auf der anderen Seite heiße und trockene Sommer. Und die Hitze wird gerade für die Hochbetagten zur Gefahr, so wie das Coronavirus. Und auch in der Klimakrise stellt sich die Frage, wie wir die Lasten gerecht verteilen. Die Diskussion um eine Pflichtversicherung für Elementarschäden ist hier nur der Anfang. Aus einer Corona-Aufarbeitung könnten wir auch viel für diese Herausforderung lernen. Denn bei der Klimakrise sollten wir nicht auf Sicht fahren.
Und mit diesem Kommentar von Arndt Reuning aus unserer Wissenschaftsredaktion im Deutschlandfunk enden die Themen der Woche hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Sören Brinkmann und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Samstag.